Nun kommen die selbstverstärkenden SA-mRNA-Spritzen gegen Covid auch in Europa. Über mögliche Risiken spreche ich nun mit dem Arzt und Professor Dr. Andreas Sönigsen. Guten Tag, Herr Professor Sönigsen.
Ja, hallo, Frau Janotka. Grüße Sie.
Grüß Gott. Herr Sönigsen, während in den USA ein bundesweites Verbot der mRNA-Injektionen gegen Covid kommen könnte, wurde in der EU gerade ein neuartiges, selbstverstärkendes Präparat zugelassen. Wie bewerten Sie das?
Ja, man kann sich immer wieder nur wundern. Dieses Präparat ist ja in Japan schon länger zugelassen. Und wenn man sich anschaut, wie die Studienlage dazu ist, dann muss man sagen, die ist extrem bescheiden. Ja, also es gibt ja eine wiederum teleskopierte Studie an 8000 Probanden. 4000 haben den Impfstoff bekommen, 4000 wurden mit Placebo behandelt. Das Follow-up war 92 Tage, also gerade mal 3 Monate. Diese Studie ist vollkommen insuffizient, um Sicherheit und Effektivität dieses Impfstoffs zu belegen. Mir ist es ehrlich gesagt ein Rätsel, wie auf Basis dieser Studie eine Zulassung des Präparats erfolgen konnte. Und es ist ja eine, soweit ich jetzt im Bilde bin, eine Vollzulassung, eine normale Zulassung, keine bedingte Zulassung, wie wir für die anderen Covid-Impfstoffe am Anfang hatten. Und da fragt man sich, was ist in diese Menschen gefahren, die diesen Impfstoff hier zulassen, wo wir im Moment keine Not haben. Ja, also ich meine, man kann ja über die Covid-Impfung insgesamt streiten. Wir wissen, dass die Millionen geretteten Leben, von denen immer gesprochen wird oder die behauptet werden, das ist eine Milchmädchenrechnung, die auf falschen Grundvoraussetzungen basiert. Es schaut ja eher so aus, als wäre durch diese Impfung kein einziges Menschenleben gerettet worden. Wenn wir uns die neueren Studien aus USA anschauen, dann sehen wir, ja, die Geimpften kriegen mehr Covid als die Ungeimpften und haben auch mehr schwere Verläufe und Todesfälle. Die Todesfälle sind natürlich bei Covid insgesamt sehr selten, muss man sagen. Das ist ja maßlos übertrieben und überschätzt worden. Und deswegen besteht meines Erachtens überhaupt keine Veranlassung, hier neue Impfstoffe überhaupt auf den Markt zu bringen, ohne dass die ausreichend getestet wurden. Ich begreife es ehrlich gesagt nicht. Und wie Sie ja eingangs gesagt haben, in den USA ist es ja so, dass man sehr kritisch nachdenkt und tatsächlich anfängt, diese Fake-Wissenschaft, die um den Covid-Impfstoff entstanden ist, aufzuarbeiten und das mal nochmal genauer anzuschauen, und die ganzen Tricks zu entlarven, mit denen Studien so ausgewertet wurden, dass das Richtige rauskommt. Also, wieso die EMA jetzt zu einem Zeitpunkt, wo Covid überhaupt keine Rolle mehr spielt epidemiologisch, einen solchen experimentellen Impfstoff zulässt, ist für mich vollkommen unverständlich.
Sie haben auch kurz die erste teleskopierte Studie erwähnt. Jetzt muss man wissen, die zweite selbstverstärkende Injektion wurde gerade einmal an 400 Personen getestet. Welche Risiken könnte denn die neue Genspritze haben?
Ja, und vor allen Dingen nur gegen, nicht gegen Placebo, sondern gegen den AstraZeneca-Impfstoff, von dem wir wissen, dass er sehr viele Nebenwirkungen macht und dass er inzwischen vom Markt genommen wurde. Ja. Also auch das ist grotesk, kann man sagen. Ich halte die Risiken für unüberschaubar. Ja, also ich meine, wir wissen ja nun von den herkömmlichen mRNA-Impfstoffen schon, dass sie in einem gewissen Prozentsatz zu schweren Nebenwirkungen führen. Und selbst wenn man sich die Zulassungsstudie anschaut, ja, da gab es gemeldete Nebenwirkungen in 89% der Probanden, ja, und systemische Nebenwirkungen in 74% der Probanden. 7% hatten in dieser zweiten Studie, die ja nur, wo nur das war eine Substudie, 1200 versus 1200 von der Zulassungsstudie. Da gab es in 7% der Fälle schwere Adverse Events und die sind so definiert, dass da mindestens eine Hospitalisierung erfolgt ist. Also das heißt, dieses Zeug ist jetzt nicht gerade gut verträglich. Und umso unverständlicher ist es, dass ohne Not ein solcher Impfstoff zugelassen wird.
Ja, und anders als bei den bisherigen mRNA-Spritzen vermehrt sich die modifizierte mRNA bei den neuen selbstverstärkenden Injektionen im Körper selbst. Könnte damit auch das Risiko der Übertragung auf andere Menschen höher sein als bisher?
Ja, also da haben wir ja sowieso jetzt gerade eine Schreckensmeldung eigentlich bekommen. In den letzten Wochen ist ja eine Studie erschienen, die nachgewiesen hat, dass bei mRNA-Impfungen auch 700 Tage nach der Impfung noch Spike-Protein im Geimpften nachweisbar war. Ja. Also die Persistenz sowohl der mRNA in den Zellen als auch die Produktion von Spike-Protein scheint auch bei der herkömmlichen mRNA-Impfung schon bei manchen Personen über einen sehr, sehr langen Zeitraum zu gehen. Nun mit dieser selbstverstärkenden mRNA, da haben wir überhaupt keine Ahnung. Das ist ja überhaupt nicht getestet, wie lange diese selbstverstärkende mRNA tatsächlich in den Zellen persistiert. Ich denke, dass auch wie bei den bisher verfügbaren mRNA-Impfstoffen bei den meisten Menschen das wahrscheinlich in Wochen bis Monaten verschwindet, ja, weil das menschliche Immunsystem diese Fremd mRNA und Fremdantigene ja natürlich Spike-Protein beseitigt, ja. Aber es scheint eben einen gewissen Prozentsatz von Leuten zu geben, bei denen das nicht der Fall ist. Und das Risiko ist bei dieser selbstverstärkenden mRNA natürlich noch viel höher. Denn da wird ja, also man muss sich ja den Mechanismus nochmal vor Augen führen. Wie wird denn diese Selbstverstärkung erreicht? Die mRNA ist länger. Sie beinhaltet zwei Proteine, nämlich einmal das Spike-Protein und einmal das Protein für eine sogenannte Replikase. Und die Replikase ist ein Enzym, das mRNA verdoppelt, also vermehrt. Ja. Und mit jeder Verdopplung der mRNA wird natürlich auch das Gen für die Replikase wieder verdoppelt. Das heißt, es ist ein exponentieller Prozess, der hier in Gang gesetzt wird, um eigentlich die Persistenz der mRNA im Körper zu gewährleisten. Also das ist vollkommen unverantwortlich, das sowas zu injizieren ohne entsprechende Langzeituntersuchungen. Ja.
Wir kommen abschließend nochmals zurück in die USA. Könnten die Entwicklungen dort auch einen Einfluss auf Europa haben? Denken Sie, dass es auch hier zu einem Verbot der mRNA-Injektionen kommen könnte?
Also ich halte das für durchaus möglich. Wie gesagt, in den USA ist man inzwischen bereit. Ich meine, da ist Jay Bhattacharya, ist jetzt Direktor vom NIH, also vom National Institute of Health. Und der Kennedy ist Gesundheitsminister. Da wird sich was bewegen. Da werden sicherlich eben, also es wird eigentlich das passieren, was wir uns von Anfang an gewünscht hätten, nämlich es wird ein wissenschaftlicher Diskurs in Gang kommen. Es gibt in den USA natürlich auch sehr viele Befürworter dieser mRNA-Impfstoffe, Anhänger, die sozusagen noch ihren Glauben noch nicht verloren haben, erstaunlicherweise, muss ich sagen. Aber es muss zumindest mal ein Diskurs in Gang kommen und ich glaube, das Ergebnis dieses Diskurses wird sein, dass man die Finger davon lässt. Und wenn dieses Ergebnis in den USA sich tatsächlich herauskristallisiert, dann werden auch unsere sogenannten Wissenschaftler, die uns in den letzten 5 Jahren mit ihren Fake News tyrannisiert haben und diejenigen, die sich kritisch Gedanken gemacht haben, diffamiert haben, dann werden die auch wieder zur Wahrheit zurückkehren müssen. Also ich bin hoffnungsvoll, Wobei man sagen muss, die Mächte, die hinter diesen Entwicklungen stehen, sind natürlich sehr groß. Und wir hoffen, dass sie auch in den USA nicht wieder die Überhand gewinnen.
Wir bleiben jedenfalls am Thema dran. Herr Professor Sönnigsen, danke für das Gespräch und alles Gute.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Danke.